Die Radio Wissen. Update.
Ukrainische Militärfahrzeuge sind in den Osten des Landes vorgerückt, das berichten Korrespondenten. Der Anti-Terror-Einsatz, von dem die Regierung unter Übergangspräsident Alexander Turchinow in den letzten Tagen so oft gesprochen hat, hat begonnen. Die Entwicklungen rund um die Ostukraine sind das Top-Thema in unserem Update. Heute mit mir, Anna Kohn.
Update.
Pro-russische Aktivisten halten seit Tagen in mehreren Städten in der Ostukraine Verwaltungsgebäude besetzt. Die Übergangsregierung in Kiew hatte ihnen ein Ultimatum gestellt. Das ist gestern ausgelaufen, ohne dass die Aktivisten abgezogen wären. Jetzt folgen die militärischen Konsequenzen. Unser Korrespondent Bernd Großheim meldet.
Nach Berichten russischer Nachrichtenagenturen stürmten ukrainische Truppen den Flughafen in der Nähe der Stadt Kramatorsk im Osten des Landes. Auch in der Stadt Slawjansk sind Truppen aufmarschiert. Hier und in anderen Städten der Ostukraine haben bewaffnete pro-russische Milizen öffentliche Gebäude besetzt. Die Lage in Donetsk, wo die Demonstranten die Gebietsverwaltung erobert haben, ist noch ruhig. Übergangspräsident Turchinow hatte den Einsatzbefehl gestern unterschrieben. Der Chef des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, Parubi, erklärte heute, ein Bataillon der neu gegründeten Nationalgarde sei in Marsch gesetzt worden. Der Europaausschuss des Bundestages hatte sich in den vergangenen Tagen ein Bild der Lage in der Ukraine gemacht. Vorsitzender Gunter Kriechbaum ist sich sicher, die Russen mischen mit im Osten des Landes. Deswegen müsse der Druck auf Russland erhöht werden mit harten Wirtschaftssanktionen. Die neuen Einreiseverbote seien geradezu lächerlich. Der linken Abgeordnete Andrei Hunko ist skeptisch, was die Sanktionen angeht. Er meint, es würde die Lage der Menschen in der Ukraine verschärfen, wenn man die wirtschaftliche Verbindung zwischen der Ukraine und Russland unterbrechen würde. Das würde zu einer sozialen Katastrophe in der Region Donbass führen.
Sollte es zu Gewalt gegen die prorussischen Separatisten kommen, könnte das Treffen in Genf platzen, das für Donnerstag geplant ist. Dort wollen sich die EU, die USA und die Konfliktparteien Russland und die Ukraine an einen Tisch setzen. Die Drohung, dass dieses Gespräch nicht zustande kommt, hat der russische Außenminister Sergei Lavrov heute auch bei seinem Treffen mit seinem chinesischen Amtskollegen Wang Yi wiederholt. Man könne nicht Panzer schicken und gleichzeitig Gespräche führen, soll Lavrov gesagt haben. China hat sich bisher sehr zurückgehalten in der Ukraine-Krise. Eigentlich respektiert die Volksrepublik die Grenzen anderer Länder. Aber das Land werde Russland wohl nicht direkt kritisieren, sagt auch Chen Qiming von der Volksuniversität in Peking.
Für China ist die Situation sehr schwierig. China kann nicht klar Farbe bekennen, wenn man die Partnerschaft zwischen China und Russland mitdenkt.
Aus westlichen Diplomatenkreisen heißt es aber, dass China Russland zumindest dazu bewegen will, an den Gesprächen in Genf teilzunehmen. Gestern hatte der Kreml verlauten lassen, dass viele Bürger aus dem Osten der Ukraine Putin um Hilfe bäten. Dass die russische Bevölkerung in dem Landesteil bedroht ist, hat heute aber ein Bericht des UNO-Hochkommissariats für Menschenrechte zurückgewiesen. Die Berichte, mit denen prorussische Aktivisten erreichen wollen, dass Russland in dem Konflikt interveniert, sind offenbar aufgebauscht. In dem Bericht des Menschenrechtskommissariats heißt es, auch wenn es ein paar Angriffe auf die ethnisch-russische Gemeinschaft gab, waren sie weder systematisch noch weit verbreitet. Was es dagegen gegeben haben soll, sind Menschenrechtsverletzungen während der Proteste auf dem Maidan. Davon sollen Menschen betroffen gewesen sein, die gegen das Krim-Referendum waren. Aktivisten und Journalisten sollen schikaniert, willkürlich festgenommen und auch gefoltert worden sein.
Kein Kommentar, doch Meinung.
In den sozialen Medien wird heiß diskutiert, so heiß, dass die Admins schon mal mit generellen Warnungen vorweggehen. Die Nutzer sollten bitte höflich miteinander umgehen. Smörrebröt schreibt auf Facebook, bei den Ukrainern waren die Demonstrationen ein Zeichen des Freiheitswillens und bei den Russen sind es Terroristen. Interessante Sichtweise, die unsere Volksvertreter so an den Tag legen. Stefan U. hält dagegen. Wenn in Deutschland bewaffnete Gruppen, zum Teil aus einem Nachbarstaat, zum Teil aus Separatisten bestehend, Einrichtungen mit Waffengewalt an sich bringen würden und einen eigenen Staat proklamieren, würde auch hierzulande Militär eingesetzt. Die Ukraine hat jedes Recht, ihre staatliche Souveränität zu verteidigen. Rakhshan Chitish findet, die EU soll sich mal besser um ihre eigenen Probleme kümmern. Diese Propaganda hier ist mindestens genauso schlimm wie die in Russland. Wieso gibt es keine Einreisesperren für die Kriegstreiber aus EU und USA, die die ganze Welt destabilisieren? Oliver Steinke wundert sich auf Facebook über diese Diskussion. Er schreibt, ach Leute, hört doch endlich mal auf, euch die Köpfe heiß zu diskutieren. Das Einzige, was im Moment wirklich Fakt ist, keiner, wirklich niemand von euch hat hundertprozentig den Durchblick, was da tatsächlich passiert, weil ihr alle weit weg an euren PCs sitzt. Eure Infos wohl alle aus dem Internet habt und alle nicht sämtliche Fakten zur Beurteilung der Lage vorliegen habt.
Was sonst noch wichtig war?
Ab ins Seniorenzentrum. Dort muss Silvio Berlusconi in Zukunft Sozialdienst leisten. Ein Mailänder Gericht entschied, dass Italiens Ex-Ministerpräsident seine Strafe als Sozialarbeit ableisten darf. Eigentlich war Berlusconi vergangenes Jahr wegen Steuerbetrugs zu 4 Jahren Haft verurteilt worden, von denen aber 3 ausgesetzt wurden. Das letzte Jahr muss Berlusconi wegen seines Alters von 77 Jahren ebenfalls nicht im Gefängnis absitzen. Vor einiger Zeit hatte Berlusconi selbst den Sozialdienst noch als schlechten Witz bezeichnet.
Glaubt ihr nicht, dass ein Land sich damit vor der internationalen Gemeinschaft lächerlich macht? Wenn ein Mensch in meinem Alter, der mehr als einmal die Regierung geführt hat, der 3-mal Präsident des wichtigsten internationalen Gipfels des G8 war, wenn dieser Bürger Sozialarbeitern anvertraut wird, damit er sich rehabilitiert.
Das Gericht sah das offenbar nicht so. 10,5 Monate lang muss Berlusconi jetzt 1-mal pro Woche einen halben Tag lang in einem Seniorenzentrum in der Nähe von Mailand Dienst leisten. Das Bundesverfassungsgericht verhandelt seit heute darüber, wie stark das Parlament bei Entscheidungen über Waffenexporte beteiligt werden muss. Es geht dabei um Berichte, dass 200 Leopard-Kampfpanzer nach Saudi-Arabien exportiert werden sollten. 3 Grünen-Abgeordnete hatten geklagt, weil sie glauben, dass die Regierung das Parlament nicht ausreichend über diesen Export informiert hat. Einer der Kläger ist der Grünen-Politiker Hans-Christian Ströbele.
Ich will Klarheit darüber haben, welche Rechte der Deutsche Bundestag und die Abgeordneten haben auf Informationen von der Regierung. Wann müssen sie informiert werden? Und ich kämpfe darum, dass sie so rechtzeitig informiert werden, dass sie noch eine öffentliche Diskussion führen können, eine Diskussion im Parlament und sich möglicherweise auch einmischen können.
Die Bundesregierung will den Bundestag in Zukunft innerhalb von 14 Tagen darüber informieren, wenn sie Rüstungsexporte genehmigt hat. Eine entsprechende Regelung soll laut Verteidigungsministerium bis zum Sommer umgesetzt werden. Zurzeit informiert die Bundesregierung die Öffentlichkeit 1-mal im Jahr über genehmigte Rüstungsexporte. Allerdings sind die Entscheidungen dazu längst gefallen. Es geht nämlich dabei nur um die Lieferungen des Vorjahrs. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu der Informationspflicht wird erst in ein paar Monaten erwartet. Die Bankenunion der Europäischen Union hat die letzte Hürde genommen. Mit den Regeln sollen die Steuerzahler künftig seltener zur Kasse gebeten werden, wenn ein großes Institut ins Straucheln gerät. Das EU-Parlament stimmte heute einem Gesetz zur Abwicklung und Sanierung von Banken zu. Es sieht vor, dass in Zukunft in erster Linie Eigentümer und Gläubiger zur Bankenrettung zur Kasse gebeten werden. Sparer mit weniger als 100.000 Euro auf ihrem Konto sollen verschont bleiben. Dafür müssen die Geldinstitute in den 18 Ländern der Eurozone innerhalb von 8 Jahren 55 Milliarden Euro in einen Abwicklungsfonds einzahlen.
Was noch wichtig wird.
Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern treffen sich in Berlin, um über Reformen in Krankenhäusern und bei Ärzten zu sprechen. Die Bundesregierung hatte angekündigt, die Versorgung in Krankenhäusern zu verbessern. Morgen diskutieren die Gesundheitsminister deshalb auch darüber, wie der Pflegermangel in Krankenhäusern bekämpft werden kann. Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe von der CDU hatte vor einiger Zeit in der Welt am Sonntag vorgeschlagen, dass Krankenhäuser, die ausreichend Krankenpfleger und Krankenschwestern beschäftigen, finanziell belohnt werden sollen. Knapp 200 Plastiktüten benutzt jeder Europäer laut EU-Kommission pro Jahr. Das belastet die Umwelt, vor allem das Meer. Das EU-Parlament stimmt deshalb morgen darüber ab, ob der Verbrauch von Plastiktüten reglementiert wird. Dabei geht es aber nicht um stabile Einkaufstüten, sondern um dünne und leichte Plastiktüten, die nicht mehr als 0,05 mm dick sind. Nach den neuen Regeln sollen die EU-Mitgliedstaaten den Verbrauch von diesen Tüten bis 2017 um 50% und bis 2019 um 80% senken.
Und sonst in der Welt?
Der Libanon will nicht mehr so viele Flüchtlinge aus Syrien aufnehmen. Der Innenminister sagte, dass sein Land eine Grenze erreicht hat. Die Flüchtlinge verdienten Solidarität, aber der Libanon könne die Last nicht mehr tragen. Das Land will deshalb jetzt Dringlichkeitskriterien aufstellen. So könnten Menschen aus relativ sicheren Gebieten in Syrien abgewiesen werden. Der Libanon hat mehr als 1 Million Flüchtlinge aufgenommen. Sie machen inzwischen mehr als 1/4 der Bevölkerung aus. Der Innenminister kritisierte, dass Jordanien und die Türkei weniger Flüchtlinge aufgenommen hätten, aber im Vergleich mehr internationale Hilfe erhielten. In Indien müssen Menschen nicht mehr Mann oder Frau sein. Das Land erkennt Transgender jetzt offiziell als drittes Geschlecht an. Transgender sind Menschen, die sich nicht eindeutig einem Geschlecht zuordnen können oder wollen. Die obersten Richter haben entschieden, dass jeder das Recht hat, sein Geschlecht selbst auszuwählen. Sie haben die Regierung aufgefordert, Gesetze zu erlassen, um Transgender zu fördern, beispielsweise durch Quoten in Wirtschaft und Bildung. In Indien werden Transgender häufig als Hijras bezeichnet. Dabei handelt es sich meistens um Eunuchen, also genetische Männer, die kastriert wurden. Die Hijras leben oft in Gemeinschaften zusammen. In Indien gibt es nach Schätzungen etwa 2 Millionen Transgender. In Bulgarien treten vermutlich Parteien bei der Europawahl an, die gar nicht dabei sein dürften. Mehrere Parteien sollen sich die Zulassungen erschlichen haben, indem sie Unterstützerlisten gefälscht haben. Der Missbrauch ist an die Öffentlichkeit gelangt, weil die Wahlkommission die Listen ins Internet gestellt hatte. Darauf haben sich dann zum Beispiel Dutzende Orchestermusiker der Philharmonie von Sofia wiedergefunden, ohne dass sie jemals unterschrieben haben. Die Zentrale Wahlkommission rät den Betroffenen, sich an die Staatsanwaltschaft oder die Datenschutzkommission zu wenden.
Wissensnachrichten.
Gib Schatzi ein bisschen Zucker und es wird ruhiger zu Hause. So könnte man zumindest das Ergebnis einer Studie zusammenfassen, von der uns jetzt Tina Kiesling aus der Wissensnachrichtenredaktion berichtet.
US-Wissenschaftler haben nämlich wissen wollen, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen einem niedrigen Blutzuckerspiegel und aggressivem Verhalten dem Partner gegenüber. Dafür haben sie 107 verheirateten Paaren auf den Zahn gefühlt. Die Eheleute bekamen jeder eine Voodoo-Puppe, die aussah wie ihr Partner und dazu auch noch 51 Nadeln. Und jeden Abend durften sie so viele Nadeln in die Puppe rammen, wie es der oder diejenige der eigenen Ansicht nach verdient hätte. Parallel dazu wurde der Blutzuckerspiegel gemessen.
Und gab es einen Zusammenhang?
Ja, das schreiben die Wissenschaftler im Magazin PNAS. Je weniger Glukose im Blut war, desto höher war die Anzahl der Nadeln, die die Puppe abbekam. Um das Ergebnis nochmal abzusichern, haben die Wissenschaftler die Pärchen am Ende der Beobachtungszeit noch ins Labor gebeten. Da mussten sie dann in einem Wettspiel gegeneinander antreten. Und derjenige, der gewonnen hatte, durfte dann seinen Partner mit einem fiesen Geräusch quälen. Auch hier zeigte sich, je niedriger der Blutzuckerspiegel, desto höher die Aggression gegen den Ehepartner.
Ja, mit einem fiesen Geräusch quälen, Nadeln in Voodoo-Puppen stecken, das klingt eigentlich irgendwie ganz lustig, finde ich.
Hat aber einen ziemlich ernsten Hintergrund, denn Aggressionen werden häufig an den Menschen ausgelassen, die einen am nächsten stehen. Wie aggressiv man ist, hängt von der eigenen Selbstkontrolle ab und die steht nicht unbegrenzt zur Verfügung. Die Forscher beziehen sich da auch auf frühere Studienergebnisse, die gezeigt haben, dass wenn man sich einmal am Tag extrem zusammenreißen muss, also quasi einen Akt der Selbstkontrolle ausführt, dass es dann schwerer fällt, das noch einmal zu wiederholen, weil Selbstkontrolle Energie kostet und die ist begrenzt, kann aber zum Beispiel durch die Aufnahme von Glukose sichergestellt werden.
Also immer schön Zucker essen. Ansonsten wolltest du heute noch in der Redaktion ja gerne mal Der Mond ist aufgegangen singen, ne Tina?
Genau, denn Bildmaterial der NASA hat gezeigt, dass in einem der Saturnringe sehr wahrscheinlich ein neuer Mond entsteht, also quasi aufgeht. 100% sicher ist man sich noch nicht. Dafür ist Peggy, so soll der Mond heißen, noch zu klein und die Bilder zu ungenau. Aber man kann Turbulenzen auf einem der Ringe beobachten, die von der Gravitation eines neuen Objekts ausgehen könnten. Und der Bereich leuchtet auch 20% heller als die Umgebung. Das wäre insofern spannend, weil die Astronomen dann live dabei sein könnten, wenn ein Mond entsteht. Damit ließen sich Rückschlüsse auf die Entstehung der bisherigen 62 Saturnmonde ziehen und vielleicht ließe sich sogar etwas über die generelle Entstehung unseres Sonnensystems lernen. Jetzt heißt es aber erst einmal abwarten bis 2016, denn dann wird die Raumsonde Cassini wieder neue Bilder von Peggy liefern.
Wow, neue Bilder von Peggy. Also, aber du hast heute leider kein Foto für Stuttgart, Berlin, Frankfurt an der Oder, Leipzig und Halle an der Saale, richtig?
Möb, genau. Laut der Welt, die sich auf Zahlen des Umweltbundesamtes bezieht, können sich die 5 Städte in diesem Jahr wohl kaum noch an die Richtlinien zur Feinstaubbelastung halten. Ja, wir erinnern uns kurz, Feinstaub, das sind die Dreckpartikel, die zum Beispiel durch Verbrennungsprozesse in Motoren, Kraftwerken und Fabriken entstehen. Die sind so klein, diese Partikel, dass sie tief ins menschliche System eindringen und dazu Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen können. Erlaubt ist der von der EU ausgegebene Tagesmittelwert von 50 Mikrogramm Feinstaub je Kubikmeter Luft. Dieser Wert darf an maximal 35 Tagen im Jahr überschritten werden. Stuttgart ist dabei einer Messstelle schon drüber und die restlichen 4 Städte sind auch schon bei über 30 Tagen.
Danke, Tina.
Wetter.
In Deutschland ist es heute frisch. Die Temperaturen liegen bei höchstens 7 bis 13 Grad. Im Osten und Süden kommt auch noch Regen dazu, in Bergen sogar Schnee. Die Sonne zeigt sich nur im Norden und Westen. In der Nacht bleibt es trocken, aber es kann Frost geben. Morgen wird es dafür freundlicher, mit weniger Wolken, mehr Sonne und ohne Regen.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.